Finde dein Mama-Konzept, der Podcast, in dem du ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf bekommst. Moin, mein Name ist Caroline Habekost. Ich bin hier der Host und ich bin auch die Autorin von der Kopffrei-Methode. In diesem Podcast erfährst du, wie du den Spagat mit Familie und Beruf meisterst. Und heute habe ich einen Gast hier bei mir im Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen. Ich habe heute Lisa von Klassenheld hier im Podcast. Sie war schon mal da und heute sprechen wir nochmal, denn einmal hat Lisa so viel zu sagen zum Thema Bye-bye Schulstress und Umgang mit den Kindern in der Schule. Und außerdem hat Lisa endlich ihr Buch geschrieben. Das kommt raus am 26. Februar 26 und ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Und damit erstmal happy welcome, Lisa. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zurück. Hi, Caro. Danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich freue mich total und ich habe eben schon gesagt, endlich kommt dein Buch raus. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben und das war irgendwie Juli 24, Da hast du gesagt, ach, eigentlich schreibe ich auch ein Buch. Erzähl doch mal, wie kam es jetzt dazu und wieso hat es in Anführungsstrichen so lange gedauert?
Ja, ich hatte einen Vertrag seit 2021, ne? Und jetzt, wenn man sich überlegt, das Buch kommt 26 raus in 5 Jahre, da ist ein Riesenanteil in mir, der sich im Grund und Boden schämt und denkt, what the fuck, warum hast du es nicht einfach früher gemacht? Und gleichzeitig weiß ich, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht ready war. Und zwar gar nicht wegen Wissen oder Erfahrung, sondern einfach, weil ich es mir noch nicht zugetraut habe. Denn, und das kennst ja du auch zu gut, also ich glaube, Leute, die noch nie drüber nachgedacht haben, ein Buch zu schreiben, denken sich, ja, dann schreibst du ein Buch und dann bringst du ein Buch raus und dann bringst du das auf den Weg und zack, zack. Nur, was ich auch erlebt habe, ist, dass da ja auch so eine Erlaubnis mit einhergeht. Also klar, den Vertrag habe ich unterschrieben und dachte, ja klar, cool, mache ich. Und dann tatsächlich anzufangen und zu wissen, okay, das hat ja Konsequenzen, dann werde ich vielleicht sichtbarer, erfolgreicher. Und da war jetzt bei mir nie die Frage, kann ich das, sondern wirklich tatsächlich die Frage, darf ich das? Ne? Darf ich so erfolgreich sein oder so sichtbar und so weiter? Und das habe ich mir die letzten Jahre einfach ganz ehrlich noch nicht zugetraut und habe das Projektbuch erfolgreich vor mir hergeschoben, dass wenn du mich jetzt heute fragen würdest, was war der größte Fehler, den du rückblickend gemacht hast, dann, dass ich nicht eher angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Weil Erfahrung, Wissen, wäre genug da gewesen, auch 2021, um ein Buch zu schreiben. Es hätte damals ein ganz anderes Standing im Markt gehabt, als es jetzt hat. Und gleichzeitig ist es jetzt, wie es ist. Ich bin super froh, dankbar und stolz, dass ich es jetzt geschrieben habe. Und was der Turning Point war bei mir, ganz ehrlich, es war kein Coaching und da habe ich mehr als eins gemacht zum Thema Buchschreiben. Und es war auch nicht die nächste Organisationsstrategie, wenn es darum geht, also ich wusste, ich habe ja auch dein Buch gelesen und kenne deine Methode. Ich wusste, ich darf nicht in ein ganzes Buch denken, sondern in Kapitel für Kapitel und so weiter. Bei mir war es tatsächlich die Erlaubnis und was dann Klick gemacht hat, war, als meine Tochter 2024 geboren wurde und weiß ich noch, es war im Wochenbett, lag sie da so auf mir und ich dachte echt, alter Lisa, was erzählst du irgendwann mal deiner Tochter? Dass die Mama einen Vertrag hatte in der Schublade vom renommiertesten Verlag für Pädagogik und sich dann einfach 4 Jahre gedacht hat, oh, das mache ich lieber mal nicht. Und dann dachte ich, nee, das kann ich dir nicht erzählen. Bei aller Angst, die ich jetzt habe und bei allem Respekt, den ich habe, dieses Buch zu schreiben, ich gehe das jetzt an. Und dann habe ich in ihrem ersten Lebensjahr wirklich Kapitel für Kapitel, Schläfchen für Schläfchen gerockt. Und ich habe mir das zwar immer so fancy vorgestellt, ein Buch zu schreiben, weißt du, sitzt du da in irgendeiner Berghütte oder in einem schicken Café und wirklich dieses Buch ist entstanden im Schlafanzug und bei mir auf dem Sofa oder im Bett. Aber es steht da und ist von einer Mama für Eltern und dementsprechend auch so gestaltet, dass es sich nicht nach Hausaufgaben anfühlt, sondern hoffentlich ein schönes Leseerlebnis ist. Und das ist so, ja, die Geschichte hinter dem Buch.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Und ich finde, es zeigt so schön, dass Organisation eben dann doch nicht alles ist, ne? Das ist ja auch das, was ich sage. Organisation ist eine super Basis und ich stehe mega für eine Organisation. Und wenn wir nicht das betrachten mit allen Anteilen in uns, ne, und wie du so schön gesagt hast, die Erlaubnis, noch sichtbarer zu werden, noch größer zu werden, noch mehr Anerkennung zu bekommen, ne, jetzt kannst du sagen, ich bin Autorin, das ist ja auch etwas, wofür, genau, du machst hier schon im Video so den Kopf hoch, das ist halt auch Prestige in unserer Gesellschaft und dann auch noch mit Verlag, ja, das habe ich auch immer so erlebt, du schreibst ein Buch, hast du einen Verlag? Ja, ich habe einen Verlag, oh, mit Verlag, das war immer gleich so, wow, und das auszuhalten. Und das ist total cool, weil ich glaube, dass das total wertvoll ist, für alle zu hören, weil es geht ja nicht nur um die Erlaubnis, zum Beispiel im Business sichtbar zu sein, sondern es geht zum Beispiel auch um die Erlaubnis, sich aus Schulthemen rauszuziehen oder auch ein gewisses, also seine Verantwortung als Elternteil zu tragen. Und gleichzeitig bist du nicht für alles, wie dein Kind sich verhält, verantwortlich. Und da lass uns doch mal gleich einsteigen. Was ist denn so das Wichtigste, wenn wir an das Thema Stress zwischen Eltern und Kind in der Schule denken? Wo fangen wir da am besten an?
Das ist eine Wahnsinnsüberleitung, die du da gemacht hast, Caroline. Ja, auch bei uns. Und ich würde gerne nochmal die Brücke schlagen, auch zu deinem Thema, weil du das ja so schön auch sagst mit der Verteilung. Wie teile ich mir To-Dos, Mental Load und so weiter in der Familie auf? Und jetzt könnten wir ja, so wie du sagst, wir könnten es organisatorisch super aufteilen. Und am Ende beginnt es ja mit der Erlaubnis, dass zum Beispiel ich als Mama mir erlaube, auch Zeit für mich zu haben, Zeit für meine Arbeit, Zeit für mich, für meine To-Dos und damit dem Papa eingestehe, dass er die Dinge eben auch anders auf seine Art auch machen kann. Und genau so, also das, weil deine Leute hier im Podcast kennen ja, haben ja das Spiel praktisch schon durch und die würde ich da jetzt an der Stelle einladen, genau dieses Spiel in der Schule zu spielen. Denn was da gerne passiert ist, dass wir uns so total fremdbestimmt fühlen. Also dass wir den Eindruck haben, Schule bestimmt über uns und zumindest wenn wir uns den Kalender betrachten, fühlt sich das für viele Familien auch genauso an. Die haben den Eindruck, sie wissen nicht, wenn das Kind nachmittags von der Schule nach Hause kommt, werde ich Zeit haben für irgendetwas anderes, weil alles davon abhängig ist, wie viele Hausaufgaben bekommt das Kind an dem Tag mit nach Hause, wann steht die nächste Klassenarbeit an, hat das Kind heute Lust zu lernen oder müssen wir das dann morgen mit der Berg noch größer, also Schule bestimmt die To-Do-Liste, den Familienkalender und es soll so einfach nicht sein. Das ist so der Hauptauslöser von Stress. Und wo wir jetzt gerne gleich drüber sprechen können, ist, wie wir da Selbstermächtigung reinkriegen, dass eben wir über die Schule bestimmen und nicht die Schule über uns, auch wenn es eine Schulpflicht gibt und auch wenn das Schulsystem noch so ist, wie es gerade ist. Und das sind ja alles Dinge, wo wir gern so mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier, du böses Schulsystem, du musst dich verändern. Nur wegen dir ist mein Leben so stressig. Doch wenn wir jetzt darüber philosophieren, das bringt uns ja nicht weiter. Deswegen bleiben wir oder bleibe ich ganz gern einfach bei dem, was wir halt in der Hand haben, was wir verändern können.
Also ich kenne das ja. Ich finde, man kann sehr gut dem Schulsystem die Schuld geben oder auch einzelnen Lehrkräften. Ist immer so schön, wenn die anderen dann verantwortlich sind. Ja. Und ich finde, wir haben ja sozusagen nur dahingehend den Ermessensspielraum, als dass wir eine alternative Schule wählen können. Das haben wir ja in Deutschland schon und ist auch für sozial schwache Familien oft möglich, weil viele Schulen so ein gestaffeltes System haben. Und gleichzeitig mit der Entscheidung, ins Regelschulsystem zu gehen, finde ich, gehört die Akzeptanz von, es ist so, wie es ist. Also auch da gibt es ja einen Spielraum und den dürfen wir sehen. Aber genau, jetzt ist es gerade so, es gibt Schulnoten ab dritte Klasse, zumindest hier in Niedersachsen, es gibt Hausaufgaben und ich habe das auch sehr unterschiedlich erlebt. Also jetzt, wo wir das aufnehmen, habe ich ein Kind in der 6. und in der 8. Klasse und ich habe es zum Beispiel in der Grundschule so erlebt, dass die Eltern sehr stark mit einbezogen wurden. Also tatsächlich gab es Elternbriefe, wo quasi meine Hausaufgaben drauf standen und wo ich dann dachte, okay, wie soll ich mich denn jetzt von dieser Verantwortung lösen? Oder ist es doch meine Verantwortung? Und da stand halt sowas drauf wie jeden Tag 10 Minuten lesen und 10 Minuten Kopfrechnen üben. Das heißt, es war zusätzlich zu den Hausaufgaben nochmal 20 Minuten und das mit 2 Kindern. Und da habe ich gedacht, das kann es ja irgendwie nicht sein, dass das jetzt meine Aufgabe jeden Nachmittag ist. Also da erzähl mir doch mal, ich habe ja jetzt ein Kind, was nächstes Jahr wieder in die Grundschule kommt, in dieselbe Grundschule kommt. Wie kann ich damit umgehen?
Ja, mega Beispiel, 10 Minuten lesen am Tag, das kennen ja viele Eltern und auch wenn sie es nicht schriftlich bekommen haben, ist es wirklich in jedem Kopf drin und es fühlt sich für uns ja an, als hätten wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, wenn wir es mal einen Tag schleifen lassen und da die Perspektive, also jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, da können wir die Perspektive ein bisschen lockerer machen, denn die Frage ist ja, was ist 10 Minuten lesen? Ist es wirklich, ich sitze 10 Minuten mit meinem Kind da am Tisch und wir haben da ein Buch liegen und mein Kind liest 10 Minuten vor? Oder reicht es auch, wenn es über den Tag verteilt hier und da mal was gelesen hat? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du kochst mit deinem dann bald wieder Grundschulkind irgendwas am Thermomix oder ihr macht Plätzchen oder es liest ein Rezeptbuch oder es liest selbst da nur die einzelnen Worte und klickt irgendwo drauf. Oder du gibst ihm mal dein Handy in der Hand, so als Motivationsding, und es liest, weil deine Hände gerade nass sind, und es nimmt dein Handy und liest dir eine Nachricht von der Oma vor, weil du jetzt unbedingt wissen möchtest, was die Oma geschrieben hat. Dann sind das alles Kleinigkeiten am Tag, wo dein Kind über den Tag verteilt in echten, authentischen Lesensituationen lesen übt, so dass es auch Sinn macht und wo es von sich aus einen Wille hat, ist jetzt natürlich, will es auch wissen, was die Oma schreibt oder wie das in dem Rezept weitergeht, wo Lesen einfach echt ist und auch so verwendet wird, wie wir es eigentlich in unserem echten Leben tun. Weil das, was nämlich gern passiert ist, dass wenn wir dieses jeden Tag muss ich 10 Minuten Lesen üben, ist es ein bisschen so, wie wenn ich mir jetzt selber vornehme zum Neujahr, oh, ich mache jetzt jeden Tag 10 Minuten Sport, kotze aber eigentlich schon im Strahl, wenn ich nur daran denke.
Genau so ist es.
Ja, und es wäre ja viel schöner oder langfristig sinnvoller, wenn ich mich von mir aus gerne bewege und wenn ich die Frage habe oder wenn ich vor der Entscheidung stehe, Aufzug oder Treppe, dass ich einfach ein so intrinsisch motivierter, sportlicher Mensch bin, dass ich auf jeden Fall die Treppe nehme. Und dann habe ich über den Tag verteilt mich wahrscheinlich mehr bewegt, als wenn ich dann morgens 10 Minuten Sport mit Druck und mit Zwang und mit fehlender Motivation mache. Und wenn ich mich aber gern bewege, komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich vielleicht sogar Lust habe, jeden Tag 10 Minuten oder noch mehr Sport zu machen. Und die Möglichkeit, dass dein Kind vielleicht auch mal abends eine halbe Stunde einem Geschwisterkind aus einem Buch vorliest oder eine halbe Stunde von sich aus für sich selbst liest. Du liest ein Buch, dein Kind liest ein Buch nebeneinander länger als 10 Minuten. Das sind ja alles Türen, die wir uns öffnen, wenn wir den Druck da rausnehmen und aus diesem Lesen üben müssen, jeden Tag 10 Minuten, nicht so eine ätzende Pflichtabhaktätigkeit machen, sondern es das lassen, was es ist, nämlich wir lesen, um Informationen zu bekommen. Weil wir wissen wollen, wie das Rezept weitergeht, weil wir wissen wollen, wie unsere Lieblingsgeschichte weitergeht, etc. Und so können wir mit den Kindern auch darüber sprechen, nämlich nicht, es ist jetzt schon 18 Uhr, wir müssen noch 10 Minuten lesen, üben, sonst, sondern wie geht's eigentlich in deiner Geschichte weiter?
Finde ich ein super Tipp mit diesen Alltagsgeschichten. Wie mache ich das mit dem Kopfrechnen? Also, hast du da auch noch mal so ein paar Beispiele?
Auch da natürlich, wir können darüber philosophieren, wie Mathe im Alltag geht. Auch da, ne, beim Kochen, beim Einkaufen gehen liebe ich ja, ne? Beim Einkaufen gehen macht es auch so Sinn, mit Kindern durch die Regale zu laufen und einfach zu, also ich mache jetzt mal erste Klasse, ne? Ist es ja dann bald wieder. Da sind ja die Zahlen noch ganz klein. Du hast eine Packung, da geht es ja auch erstmal um Mengenverständnis. Welche Packung Nudeln ist größer? Dann gehst du hin und guckst, welche, die Packung Nudeln kostet so und so viel, die kostet so und so viel. Welche ist teurer? Welche kostet mehr? Welche kostet weniger? Also auch im Alltag können wir super viel Mathe machen. Und jetzt klar, am Ende einmal eins dürfen wir üben. Und da, klar, würde ich jetzt nicht sagen, mach's nur im Alltag, weil das ist einfach was, was wir, ne, was die Kinder irgendwann aus dem Ärmel schütteln dürfen. Und auch da können wir spielerisch machen. Auf dem Trampolin. Beim, was auch eine Mega-Idee ist, habt ihr Jenka zu Hause, Caroline?
Haben wir.
Plätzchen. Da könntet ihr auch hingehen und könnt mit Bleistift die ganzen Jenga-Steine beschriften, also durchnummerieren von 1 bis x, so viele Jenga-Steine, wie es gibt, und macht dann die Matheaufgaben, das 1x1, nummeriert ihr auch durch. Und jedes Mal, wenn ihr praktisch den Klotz zieht mit der Zahl 3 drauf, macht ihr die Aufgabe, bei der die 3 steht. Also es gibt so viele Strategien, das ist wirklich nur eine von keine Ahnung wie vielen, um Kinder spielerisch ins Üben zu bringen.
Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Thema Verantwortung. Denn es gibt ja also ganz viele solche Dinge, wie du gerade genannt hast. Und ich frage mich immer, wie viel Verantwortung haben denn jetzt die Eltern? Einerseits, eigentlich haben wir ja die hundertprozentige Verantwortung für unser Kind. So. Und wir bringen ihnen ja eh alles bei. Also von Laufen bis ja, sozusagen gesellschaftliche Verhaltensregeln und alles. Nur in der Schule ist ja der Unterschied, dass jemand anders sozusagen uns einen Fahrplan gibt, wann was gelernt werden soll. Und da habe ich so ein natürliches Widerstreben. So ein, das mache ich schon mal aus Prinzip nicht. So, und da frage ich mich tatsächlich so, wie viel Verantwortung, dass ich jetzt die Themen, die gerade in der Schule dran sind, ich mit meinem Kind in dieser Phase auch lerne. Wie viel Verantwortung haben wir Eltern da?
Alles, wir tragen jede Verantwortung und ich würde es davon loslösen, dass es darum geht, dass wir die Dinge tun. Weil du hast ja schon gerade gesagt, ne, wir bringen denen bei zu laufen, dies, das, jenes. Und ich bin davon überzeugt, sagt ja auch Jesper Juhl, wir tu Kinder tun nicht, was wir sagen, sondern sie tun ja, was wir tun. Und dass unsere wichtigste Aufgabe ist, auch wenn es um Schule geht, dass Kinder sehen, wie wir mit unseren Verantwortungen umgehen. Also da die Verantwortung, bevor wir hinten dran sind, jeden Tag mit dem Kind 10 Minuten Mathe zu üben, dürfen wir uns wieder in unsere eigene Nase fassen und gucken, was mache ich denn jeden Tag? Wo sieht denn mein Kind, wie ich die Dinge tue, auch wenn ich mal keinen Bock habe? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und also und ich glaube, das gilt gerade den Frauen, die jetzt hier oder den Männern, die hier zuhören in deinem Podcast, kann vielleicht das auch beruhigen, wenn sie wissen, wenn ich Verantwortung vorlebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind es ähnlich macht mit seinen Verantwortungen, sehr, sehr groß. Und gleichzeitig, du hast jetzt nach Verantwortung ganz konkret gefragt, ich kann dir nur mal sagen, wie ich sehe, wenn ich eine Sache nicht in die Hände von einem öffentlichen Schulsystem geben würde, dann wäre es die Bildung von meinem Kind. Also auch ich würde mir da ganz genau anschauen, was macht die Schule und würde es nicht blind der Schule überlassen, weil ich einfach selbst jahrelang Lehrkraft war und weiß, was in den Klassenzimmern, je nachdem, wo ich wohne, wie die Klassen zusammengesetzt sind und so weiter, was da abgehen kann. Und ich fände es, auch wenn es, du hast vollkommen recht, es sollte nicht deine Verantwortung sein als Mama oder als Papa, dass du dich um die Bildung deines Kindes kümmern musst oder dass du dahinter sein musst, dass dein Kind übt. Und gleichzeitig würde ich die Verantwortung aber auch nicht einfach dem Schulsystem überlassen. Dafür wäre, ja, es ist einfach zu wichtig. Was ich jedoch, wenn du das da spürst, und es ist jetzt so eine Aufgabe wie, okay, kleines Einmaleins, das ist jetzt ein Schuljahr, wo ihr das mal intensiv üben dürft. Und wenn du sagst, boah, ich kann es gerade nicht leisten, ich möchte nicht, dann kennst du ja auch mit deiner Methode Möglichkeiten, das entsprechend auszulagern. Da würde ich fragen, sind da Großeltern da, Paten, irgendjemand, der das gerne übernimmt, große Geschwister, Kinder, dass die Aufgabe erledigt ist, aber sie nicht auf deinem Kopffreiboard landet?
Ja, also meine Haltung ist ja sozusagen so, ich sehe schon auch die Verantwortung, dass meine Kinder eine Bildung haben, auch bei uns Eltern. Und ich finde ja auch, es fehlt ja auch Bildung im Schulsystem, ne? Also sowas wie Steuererklärung,
Ja.
Finanzen, Umgang mit Geld, das sehe ich zum Beispiel eine große Lücke. Und da sind wir jetzt mit unseren Kindern in 6. und 8. Klasse auch komplett dran, ganz unabhängig von dem Schulstoff, ne? Und
Mega.
ich finde auch Lesen, Schreiben, Rechnen finde ich auch gut, ne? Deswegen unterstütze ich das durchaus. Und wo es bei mir halt aufhört, ist sozusagen, ihr müsst jetzt bis Montag dieses Arbeitsblatt genauso fertig machen und dein Kind muss jetzt 300 Mal die drei genauso schreiben. Und das sehe ich halt gar nicht ein. Und ich glaube auch, dass das eher zu Demotivation führt, weil
Ja.
das Kind dann eben nicht freiwillig die drei übt. Und ich habe ein super Beispiel, gerade aus dieser Woche. Meine 5-Jährige wollte gerne ein Uno selber basteln, weil sie gerne Uno spielt und kann noch nicht alle Zahlen schreiben und schreibt vor allem spiegelverkehrte Zahlen auch. Und die war jetzt so motiviert, die drei nicht spiegelverkehrt zu machen, weil es sollte ja richtig auf dem Uno sein. Und die anderen Kinder, die das mit ihr spielen, sollten das ja erkennen. So, ne?
Ja.
Und da übe ich mit ihr. Ich habe diese drei, also ich war dann auch, ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr, weil wir diese drei bis zum Erbrechen geübt haben. Aber da sehe ich einen Sinn drin, da sehe ich ihre eigene Motivation drin. Und da bin ich zu 100% an der Seite meines Kindes. Und ich habe halt nur ein Problem, ich kriege die Hausaufgaben von den Lehrkräften und mein Kind muss bis dann genau das können. Und da ist für mich auch so dieser Wahnsinn von im Kindergarten und vorher jedes Kind in seinem eigenen Tempo, ne? Und dein Kind ist nicht schlechter, nur weil es mit 10 Monaten noch nicht krabbelt. Aber in der 1. Klasse kann es bitte bis zum Ende alle Buchstaben. Es wird im August eingeschult und Weihnachten soll es bitte lesen können. Und da denke ich mir so, nee, sehe ich irgendwie ein bisschen anders.
Ja, total. Ich feiere deine Haltung da an der Stelle, Caroline, total, weil genau das killt ja die Motivation. Und das, was du beschrieben hast mit dem Kindergarten, es ist noch kein Kind unter einer Brücke gelandet, weil es im Kindergarten praktisch eine Ehrenrunde in der Kita gedreht hat. Nur wenn es
Ja.
um Schule geht, da kicken halt bei uns Eltern so schnell diese Existenzängste. Und wenn da in der Grundschule eine Note zurückkommt, die nicht gerade eine 1, eine 2 oder eine 3 ist, sehen viele Eltern gedanklich ihre Kinder tatsächlich schon in der Gosse landen. Und das ist ja auch das, warum Schule diesen Stress in uns auslöst und wir den dann auf die Kinder übertragen, indem wir dann mit so einer unsichtbaren Peitsche hinter denen stehen und die dann durch dieses Arbeitsblatt peitschen, damit es eben, so wie du gesagt hast, bis übermorgen auf jeden Fall fertig ist.
Ja,
Und
was
da
mir da ja
rauszukommen aus
total
dem Film,
geholfen hat,
ja.
ist meine Selbstständigkeit und Unternehmertum, weil ich mich mit Menschen beschäftigt habe, die gute, oder aus meiner Perspektive, ist ja natürlich subjektiv, die tolle, super tolle Unternehmen aufgebaut haben. Und dann habe ich mir deren Lebensgeschichte angeguckt. Und 90% dieser Leute sind Schulabbrecher, Hauptschüler, sind von der Schule geflogen. Viele haben auch ADHS oder irgendwelche anderen Diagnosen. Und dann habe ich mir so gedacht, ah ja, okay, nee, ich glaube, ein Abitur mit 1,0 ist gar nicht das, was dich im Leben glücklich macht, weil auch das, ne, habe ich weiter beobachtet, wenn ich zurückdenke an mein Abitur und wer da alles einen sehr guten Abitursdurchschnitt hatte und dem Schule immer leicht fiel, wo sind die heute beruflich und sehen die glücklich aus? Und die meisten nicht. Das ist natürlich jetzt keine Studie, das ist jetzt hier Caroline Wahrnehmung, aber mir hat das total geholfen zu verstehen, beruflich erfolgreich zu sein und glücklich zu sein. Und erfolgreich im Sinne von, die Menschen können sich gut finanzieren und sie gehen da gerne hin, hat nichts mit einem guten Abschluss oder einem höheren Abschluss zu tun. Und das hat bei mir innerlich total den Stress rausgenommen.
Total. Da gibt es ja auch dieses Zitat, Genius Minds fail in standardized tests because standardized tests are not made for genius minds.
Ah, den kannte ich noch nicht. Ja, mega. Kann mir denn dein Buch helfen, wenn ich mir jetzt viel Stress mache und ich immer das Gefühl habe, ich muss die Hausaufgaben machen? Oder was ich ja auch hier für meine Hörerinnen, wenn du schon sagst, wir müssen noch Hausaufgaben machen, dann ist das ein großes Zeichen dafür, dass du viel Verantwortung für die Hausaufgaben von deinem Kind trägst.
Total. Und ich arbeite ja tagtäglich mit Eltern zusammen, die genau in diese Falle reingeraten sind, die dachten, dann, na jetzt, oh Gott, mein Kind hängt hinten dran, dann mache ich jetzt schnell für mein Kind die Hausaufgaben oder ich sage es ihm halt mehr oder weniger vor, damit das Arbeitsblatt erledigt ist. Also Fokus genau auf dem, was wir nicht haben wollen, auf dem nächsten Arbeitsblatt und auf dem nächsten und so weiter. Und sitzen dann da ein, zwei Jahre später mit einem Kind, das null Bock auf Schule hat, das überhaupt nicht an sich glaubt, das sich wenig zutraut und zero selbstständig ist. Und also ich will jetzt nicht sagen, das Grab, das ihr euch da schaufelt, wird ja immer größer. Und wir sind halt genau da, um diese Eltern wieder zurückzuholen und dem Kind durch das Übertragen von Verantwortung nach und nach wieder mehr Selbstwirksamkeit zu schenken. Und das ist so eine schöne Spirale, so eine Aufwärtsspirale, in die Kinder reinkommen, wenn die überhaupt mal wieder Raum bekommen, um Dinge selbst zu machen und da natürlich nicht allein gelassen werden von ihren Eltern, sondern gescheit begleitet, nicht als Ersatzlehrkraft, sondern als Lernbegleiter zu Hause, dann kann das wirklich sehr gut gelingen. Und du hast jetzt nach meinem Buch gefragt. Ich würde sagen, natürlich, klar, kann ich jedem Elternteil ins Herzen legen. Da lernst du nämlich, im Prinzip hat das Buch drei Teile. Im ersten geht es um dich, um dein Mindset als Mama oder Papa. Wie machst du Schule und wie kriegst du Schule so organisiert oder so gestaltet, dass du dir Schule machst, wie es dir gefällt, nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip und dass Schule nicht fremdbestimmt über dich regiert. Also das ist der erste Teil, der geht super tief und ist wahnsinnig wichtig. Das ist wirklich, wenn du Carolins Arbeit kennst, der Nordstern, das ist der Nordstern, wenn es um deine Schule geht. Da sprechen wir auch über deinen Kreidestaub, also deine Glaubenssätze. Wie denkst du oder wie hast du bis gestern über Schule, Lernen und Leistung gedacht? Wie geht es deinem inneren Schulkind? Ist das das, was da vielleicht die ganze Zeit rebelliert oder nicht alleine gelassen wird? Oder ist es dein inneres Schulkind, was denkt, du musst jetzt unbedingt leisten, damit du geliebt wirst, gesehen wirst, dazugehörst? Weil eine schlechte Note, die dein Kind bekommt, sich eigentlich so anfühlt wie eine schlechte Note, die du bekommen hast. So eine 5 als Mama oder eine 5 als Papa. Im zweiten Teil, da geht es dann um dein Kind und um seine Motivation, weil wir da schauen, welche Lernpersönlichkeit hat dein Kind. Weil oft denken wir motivieren Kinder, indem wir denen sagen, wenn wir sprechen, motivieren wir eigentlich uns. Wir sagen Dinge, die uns an den Schreibtisch bringen würden. Wir sagen Dinge, die uns motivieren würden, das zu lernen. Aber wir kommunizieren nicht so, dass es unser Kind, dass der Hintern von unserem Kind an die Schulsachen geht. Und genau das ist Teil 2. könnte ich jetzt, glaube ich, noch länger drauf eingehen, ne? Von der Zeit her sind wir, glaube ich, durch. Aber das ist wirklich, das ist ein richtiger Game Changer, mega, mega wichtig. Und im dritten Teil, das sind dann easy umsetzbare Game Changer für deinen Alltag, wie du zum Beispiel mit einem ganz einfachen Klemmbrett für super viel Leichtigkeit sorgen kannst und Stress rausnimmst, wenn du deinem Kind erlaubst, dass die Hausaufgaben eben nicht immer am Tisch gemacht werden müssen, sondern du für dich, auch da geht es wieder um Erlaubnis, und so schließen wir den Kreis zum Anfang, dass du dir erlaubst, dass die Hausaufgaben einfach überall gemacht werden dürfen. Hauptsache, dein Kind macht sie. Auf dem Trampolin, mit einem Klemmbrett, wo es die Hausaufgaben dran klemmen kann, im Bett, unterm Tisch, auf dem Tisch liegend, im Stehen. Ist doch völlig egal, Hauptsache, es macht sie.
Cool. Ich finde auch, das ist ein sehr schönes sozusagen Schlusswort schon gewesen zum Anfang. Vielen Dank für deine Einblicke und auch für deine Arbeit. Das Buch heißt Bye Bye Schulstress. Aus dem Belz Verlag erscheint es am 26. Februar 2026. Und du kannst Lisas Arbeit unterstützen, indem du dir das Buch holst und im Anschluss eine gute Amazon-Rezension schreibst. Das ist total wichtig, weiß ich selber als Autorin. Und es muss leider auch Amazon sein, weil das einfach der Ort ist, wo alle gucken, was ich auch verstehen kann. Insofern, ich packe es unten in die Shownotes und vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ich danke dir von Herzen für die Möglichkeit, liebe Caroline. Ich spreche jedes Mal so gerne mit dir über unser Elterndasein und wie wir es anders organisieren können.
Den Link zu Lisas Buch findest du in den Shownotes und auch den Link zu meinem Buch Die Kopffreie Methode Mehr schaffen, weniger tun findest du in den Shownotes verlinkt. Für heute sage ich Tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.